Zuallererst danke, ihr tollen Lobpreiser. Diese Musik, ja, können wir mal fürs Klatschen. Wir hatten uns, also, ich, Thomas, bist du Thomas? Thorsten. Thorsten. Er hatte mich angeschrieben und auf meine Arbeits-E-Mail. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, ich habe es kurz gelesen, dachte, ja, wann, machen wir später. Und dann irgendwann hat er es auf meiner privaten versucht. War er erfolgreicher. Naja, jedenfalls hatten wir die Lieder nicht abgesprochen. Und ich finde es immer wieder besonders, wenn man in so einem Lobpreis drinsteht, wie treffend diese Lieder einfach plötzlich einen Raum aufmachen, also mich berühren. Ich fand es unglaublich, unglaublich schön. Und wie schön dieses, also dass ihr angefangen habt mit Dank. Ja, wir danken dem Herrn. Wir danken Gott, dass er da ist mit seiner Liebe, seiner Großartigkeit für diese Welt, den Plan, den er hat. Und dann kommen wir so zum, oh, was ist der eigentlich für mich? So, wie fühlt sich das an? Wer ist Gott für mich? Und ihm nochmal Sachen hinzulegen, ja, ein starker Turm, ein Fels. Und er stillt, kann Stürme in mir stillen. Auch dieses vielleicht auch gerade, ne, wir kommen mit Erwartungen, was, oder ihr kommt mit Lasten, ihr kommt mit Fragen, ihr kommt, also, oder wir kommen, ne, vor Gott und irgendwie mit so ganz viel Gefühlen. Und dann aber, worauf wir gerade echt noch lange verweilt sind, ist eigentlich diese Liebe. Und das war so ein schöner Bogen. Und ich möchte in dieser Liebe bleiben. Ja, ich möchte mit euch in dieser Liebe bleiben, in der Liebe Gottes. Die ist wunderschön. Ach, ich habe es so genossen. My Heart. Danke für das Privileg, dass ich hier sein darf und von meinem Herzen erzählen darf. Es ist unglaublich schön. Ich hatte es zu Tränen gerührt, als ich diese Predigtvorbereitung gemacht habe, weil ich dachte, was für ein Privileg ist es, dass ich vor Menschen einfach mal erzählen darf, was mich beschäftigt, was mich bewegt, was ich an Erkenntnissen gewonnen habe in meinem Leben oder in den letzten Jahren, was da in meinem Herzen einfach immer wieder sagt, ich will gehört werden, ich will gesehen werden. Und das ist unglaublich schön. Ich darf sagen, was mich bewegt. Und ich glaube, dass wir das in dieser Welt mehr und mehr und mehr brauchen. Wir brauchen das, dass wir einander zuhören, dass wir ehrlich sind, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir nachfragen, hey, wie geht's dir? Hey, was beschäftigt dich gerade? Und dass wir manchmal einfach stehen bleiben und sagen, okay, ich nehme mir jetzt Zeit. Zeit für mich selber, um reinzuhören, aber auch Zeit für mein Gegenüber. Mal wirklich, wirklich, wirklich die eigene Meinung mal ganz weglassen und einfach nur zuhören. Ich erlebe das mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die gar nicht mehr wissen, was auf ihrem Herzen ist. Weil es, glaube ich, gar niemand gibt, der ihnen zuhört. Weil wir gar nicht mehr die Frage stellen. Weil Eltern vielleicht gar nicht in der Lage sind, mit den Gefühlen von ihren Kindern umzugehen oder da schon so eine Separation irgendwie stattgefunden hat, dass man gar nicht miteinander redet. Und wenn ich Jugendlichen sage, hey, wie war dein Tag gut? Dann sage ich, ja, magst du mir ein bisschen mehr erzählen? Ich würde voll gerne wissen, was war denn heute cool? Was war denn gut? Weiß ich nicht. Dann sage ich, ja, ich weiß auch nicht, was in deinem Leben so abgeht. Aber ich glaube, wenn wir mehr und mehr trainieren, zu fragen, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Was war denn gut? Erzähl mal, was hat dich denn herausgefordert? Ich glaube dann, wenn wir ins Reden kommen, ins Miteinander, ich glaube, dass da ganz viel passieren darf und ganz viel Liebe stattfindet. Und ich sehne mich nach dieser Liebe. Ich sehne mich nach dieser Liebe und ich darf sie leben. Und ich darf sie in meinem Alltag leben und ich darf sie in meiner Arbeit leben. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Privileg. Ich glaube, Luisa war tatsächlich sogar mit mir in der Arbeit. Du hast mit mir im Café mit gearbeitet, richtig? Genau, Luisa, danke für die Zeit, für das Jahr, das du mit mir verbracht hast im Café Mint. Genau, also wenn ihr eure Fragen nicht an mich wenden wollt zum Café Mint später, ihr dürft auch noch Luisa ausquetschen. Aber es ist noch so viel mehr. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht. Ich dachte, wie gehe ich das Thema jetzt an? Und dieser Bibeltext, der geht hier gleich noch auf einer zweiten Seite weiter, den möchte ich einmal mit euch lesen. Es geht darum, also ums Weltgericht eigentlich, also es klingt jetzt schlimm, aber Jesus ruft die Gerechten zu sich. Die Gesegneten und die Nicht-Gesegneten. Und wir wollen uns aber nur mal mit den Gesegneten beschäftigen. Und wir lesen ihn jetzt einfach mal zusammen und dann gucken wir weiter. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Lasst den Text mal eben auf euch wirken. Was für ein Gefühl löst dieser Text in dir aus? Eine Minute für dich alleine. Ganz schön krass, oder? Ich glaube, die Reaktionen, die wir jetzt vielleicht alle so haben, ich glaube, die können ganz unterschiedlich sein und das ist auch gut so. Aber ich finde es krass. Mein Gedanke war so, okay, wo soll ich jetzt anfangen, wo soll ich aufhören? Bin ich wirklich gerecht, wenn ich das alles so lese? Aber halt, stopp. Ist euch aufgefallen, dass der Text nicht mit gut gemacht startet, sondern mit kommt her. Kommt her. Kommt her, Gesegnete meines Vaters. Er ruft uns in Beziehung. Jesus ruft uns in Beziehung. Damit startet der Text. Noch gar nicht mit dem, was wir vielleicht tun sollen. Er ruft uns in Beziehung. So ist Gott. Jemand, der uns erstmal in sein Herz ruft. Erstmal in die Liebe. Und dann alles andere. Und er ruft uns nicht nur in die Beziehung, sondern er schenkt uns Identität. Er sagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Epheser 2, 8 bis 10 sagt, aus Gnade, nicht aus Werken seid ihr gerettet. Aus Gnade, ihr Lieben. Also, wenn ihr jetzt alle dachtet, oh mein Gott, ich muss diese ganzen Dinge tun, vielleicht müsst ihr die tun. Weiß ich nicht, ob wir die tun müssen. Das dürft ihr selber Gott fragen. Aber ich glaube, ihr dürft euch jetzt schon sicher sein, Halleluja, ihr seid gerettet und ihr seid Gesegnete. Und ihr werdet da stehen und ihr werdet an der Seite Jesu sein und ihr werdet nicht die sein, die in Trennung mit ihm leben müssen, wenn Jesus wiederkommt. Warum? Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass Jesus Christus für deine Sünden, für deine Leiden, für deine Fehler ans Kreuz gegangen ist, sein Blut vergossen hat, dann bist du Gesegnete. Gesegnete. Und das ist so cool, Leute. Das ist so gut. Das ist einfach eine gute Botschaft. Und über die sollten wir jubeln. Über die sollten wir uns freuen. Und deshalb steht am Anfang dieses Textes einfach mal erstmal Freude. Und ich hoffe, dass diese Freude, dass ich die ein bisschen wecken kann. Man sieht es euch noch nicht so an. Aber Leute, es ist gut. Es ist gut. Und wisst ihr was? Es geht noch viel besser weiter. Er schreibt, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Ist doch großartig. Also uns ist richtig viel versprochen. Und manchmal sehen wir das noch nicht so viel. Manchmal, vielleicht sagt der eine oder andere, oh, ich will gar nicht so viel. Weniger erben heißt weniger Arbeit. Ja. Das kann sein, aber ich glaube, dass das Erbe, um das es da geht, um das es hier geht, dass es nochmal was ganz anderes ist, dass es großartig ist und dass was Gutes auf uns wartet, was richtig Gutes, genau. Ja, da darf man drüber jubeln, aber ich kann es auch noch nicht so richtig fassen und das ist okay. Aber befasst euch damit. Wir dürfen das Reich des Vaters erben und es wird was Gutes auf uns kommen. Also, wir haben erst Identität, ja. Gott schenkt uns Identität, wir sind Kinder Gottes. Da fangen wir an. Das bist du. Das bin ich. Kind Gottes. Geliebt, gesehen, gesegnet, gewollt, gerettet, gesegnet. Und danach, ja, wird uns, und mit dieser Segnung, mit dieser Identität wird uns ein Erbe zugesprochen, das wir bekommen. Das Gottesreich beginnt also nicht mit Aktivismus, sondern erstmal mit einer Einladung. Nicht mit tu, sondern mit komm. Voll gut. Aber wer will denn da stehen bleiben? Wir alle wollen nicht da stehen bleiben. Ich glaube, ein Leben nur in dieser Liebe, also klingt irgendwie verheißungsvoll, klingt irgendwie toll, aber das ist das, wenn wir in einer Gemeinde sitzen bleiben. Wenn wir im Gottesdienst sitzen bleiben und wenn einfach dieser Lobpreis nicht mehr aufhört. Das ist noch nicht für uns bestimmt. Das darf vielleicht irgendwann kommen, vielleicht ist das irgendwann im Himmel so, aber es ist noch nicht für uns bestimmt. Und aber diese Liebe, da ist noch mehr dran und ich möchte mit euch weitergehen. Wie sieht diese Liebe aus? Also, wenn wir in einem Text nochmal zurückgehen, vielleicht können wir auf die erste Seite nochmal gehen. Da steht so ein komisches Denn. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen. Was heißt jetzt dieses Denn? Ich bin da erst rüber gestolpert und dachte mir, okay. Aber dieses Denn, das ist kein Grund, warum wir gerettet sind, sondern es ist der Beweis dafür, dass wir gerettet sind. Es ist ein Ausdruck davon. All das, was danach kommt, ist ein Ausdruck der Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Und wenn du in dieser Liebe bist, dann wird die Liebe Gottes in deinem Leben Ausdruck finden. Und ich hoffe, dass es eine Liebe ist, die sich so anfühlt, wie wenn du einfach, also dass du freigebig geben kannst, dass du dich in dieser Liebe irgendwie, dass es leicht ist, dass es was ist, was dir gut tut, was Menschen anzieht. Und ich weiß nicht, das ist schon sehr konkret jetzt hier auf Menschen. Und das, auf mich passt das wunderbar, weil ich liebe Menschen. Und ich weiß nicht, ob ich Menschen liebe, weil Jesus mich liebt und weil ich Jesus liebe. Vielleicht liebe ich Menschen einfach nur, weil es meine Begabung ist oder weil Gott mich da an besondere Maße gerufen hat. Und trotzdem glaube ich, dass da was für jeden von euch drin steckt, das wir mitnehmen können. Weil Jesus sagt, ich begegne im Geringsten. Ich begegne euch im Geringsten. Und dieser geringe Bruder oder dieser geringe, von dem Jesus da spricht, das ist kein Sonderfall. Der Heilige Geist ist in jedem von uns. Also warum begegnet Jesus diesen Menschen jetzt, oder warum sollte er ihnen begegnet sein im Dienen des Geringen? Der Geringe ist der Prüfstein der Liebe. Es ist so ein Ort, an dem unsere Motive sichtbar werden. Denn der Geringe, da gibt es nicht unbedingt Applaus. Da gibt es vielleicht gar keine Dankbarkeit. Keine Kontrolle. Und der Geringe, der entzieht sich der entzieht uns jede Möglichkeit, Liebe zu instrumentalisieren. Und das erlebe ich jeden Tag. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich ein Danke höre in meiner Arbeit. Meistens muss ich sagen, danke Sandra, dann kommt ein Danke Sandra. Genau, also ich muss mir erstmal selber danken, um ein Danke zu bekommen. Und manchmal klappt nicht mal das. Aber nicht nur meine Arbeit. Leon ist so ein Freund. Ich kenne ihn bestimmt schon 9 Jahre. Und damals hat er auf der Straße gelebt mit seiner Freundin. Ich weiß nicht, aus wie vielen Krisen ich ihm schon rausgeholfen habe, da zu sein, auch mal mit Geld. Und vor kurzem hat er mir geschrieben, meinte, Sandra, hast du mir 4 Euro? Ich muss mir Wasser kaufen. Und dann habe ich gesagt, wie wär's mit Hahnwasser? Dann hat er mich auf WhatsApp geblockt. Hat er gemeint, wenn dir unsere Freundschaft keine 4 Euro wert ist, dann brauche ich mit dir nicht befreundet sein. Ich bin immer noch geblockt. Das war vor bestimmt 3 Monaten. Ja, lieben, Menschen lieben heißt auch sowas auszuhalten. Nicht geliebt zu werden. Gestern Abend traf ich Aniko auf dem Weg nach Stuttgart. Das ist eine obdachlose Rumänin, mit der ich auch seit bestimmt 2 Jahren ein bisschen weiter, mehr oder weniger unterwegs bin. Diese Frau zu lieben, challenge mich auch immer wieder aufs Neue. Sie saß am Bahnhof und, also ein bisschen außerhalb, ich hätte einfach an ihr vorbeigehen können. Ich hätte gar nicht hingehen müssen. Die hätte mich gar nicht gesehen. Ich war noch weit genug weg. Und trotzdem habe ich mich entschieden, hinzugehen und sie zu grüßen. Und das Erste, was eigentlich war, was passiert ist, war, Sandra, hast du mir Geld? Dann habe ich gemeint, nee. Ja, also dann habe ich gefragt, ja, wie geht's dir denn eigentlich? Ja, nicht gut. Dann hat sie natürlich ihr Leid geklagt. Das muss man dann aushalten. Und dann das Einzige, was sie eigentlich, worauf sie raus wollte, war, ihr Handy ist in der Reparatur und es muss abgeholt werden. Und sie kann das Handy erst holen, wenn sie die 40 oder, sie hat dann in dem Moment 90 gesagt, glaube ich nicht. Aber wenn sie das Geld hat. Und dann habe ich gesagt, nee, das gebe ich dir nicht. Ich habe jetzt keine Zeit, mit dir dahin zu gehen, es tut mir leid, mein Zug kommt gleich. Und dann hat sie gemeint, ja, und sie hat Essen, sie hat Hunger und Durst und sie möchte, was, ob ich noch Geld dafür geben kann. Dann habe ich gemeint, hey, ich habe meine Flasche, nimm doch meine Flasche. Es ging nicht um die Flasche, es ging ums Wasser. Ich hatte nur eine PET-Flasche. Kann man einfach abgeben. Genau, und dann war sie halt, war ja einfach unglaublich kalt. Sie war nur über Nacht irgendwie wieder hier, musste irgendwas holen und dann wieder nach Rumänien zurück. Wie auch immer, ich habe ihr nochmal die Handschuhe mitgegeben. Ich gemeint, gut, nimm die Handschuhe. Aber glaub ich, ja, ich hätte ein Danke bekommen. Nee, natürlich nicht. Ich glaube, sie war so traurig, dass sie einfach das Geld, enttäuscht, dass sie das Geld nicht kriegt. Und das ist ihr ganzer Fokus. Und das auszuhalten, Leute, das ist Liebe. Und nicht strategisch zu lieben. Keine spirituelle Rendite zu kriegen und zu sagen, okay, ich krieg Punkte im Himmel. Nee, darum geht's nicht. Und auch nicht aus Pflicht zu handeln. Wir müssen nicht aus Pflicht geben. Wir können einfach dran vorbeigehen. Ich hätte einfach dran vorbeigehen können. Darum geht's nicht. Darum geht's Jesus nicht, glaube ich. Aber was ist diese Liebe? Wenn ich durch die Stadt laufe, dann begegne ich wahrscheinlich genauso vielen Obdachlosen wie ihr und ich gehe wahrscheinlich an fast genauso vielen vorbei wie ihr und mach nichts. Und dann war so einmal eine Jugendliche aus dem ehemaligen Jugendkreis hat gefragt, Sandra, wann bleibst du stehen? Und in dem Moment, als sie diese Frage stellt und ich versuche ihr zu erklären, spricht uns ein junger Mann an, ob wir nicht 2 Euro hätten. Und also der Moment war dann irgendwie vorbei. Katja steigt in die Bahn und fährt weg. Ich konnte gar nicht mehr antworten und ich habe zu dem jungen Mann gesagt, hey, möchtest du mit mir essen gehen? Ich möchte gerade kein Geld geben, aber ich möchte dich gerne kennenlernen. Wer bist du? Und der ist auch heute noch ein Freund von mir. Er ist noch immer in der Psychiatrie, nach ungefähr 9 Jahren auch. Was war dieser Moment, warum ich gesagt habe, ich bleib stehen oder ich lade ihn ein? Und manchmal ist es ein Unruhegefühl. In dem Moment war es Bereitschaft. irgendwie eine besondere eine Liebe. Ich habe das Gefühl gehabt, so, nee, das, ich möchte ihm jetzt nicht einfach nur 2 Euro geben und ihn weitergehen lassen. Irgendwas hat mich berührt. Und eine ganz andere Begegnung, wie die mit Sascha, war, als ich in meiner Bahn saß und neben mir im Vierer haben sich 2 offensichtlich Junkies, also Drogenabhängige, lautstark unterhalten und also noch über andere hergezogen, über das Mädchen, das davor mit ihnen im Vierer saß. Und ich dachte, oh Gott, sind die unangenehm. Hilfe. Und was es in mir ausgelöst hat, war, ins Gebet zu gehen. Ich bete in Sprachen, ich weiß nicht, ob du das tust, das hilft mir besonders, einfach mich nicht nach Worten zu suchen, sondern einfach ein Gefühl Gott zu äußern, das ich gerade habe. Und dann saß ich da so in meinem Vierer, in mich gekehrt, Gott suchend, und dann sprachen die plötzlich mich an. Also ganz oft merke ich, dass ich bin gar nicht der aktive Part in dem Ganzen, sondern ja, wenn du zu Gott gehst, dann tun sich Wege auf. Und wenn er will, dass du was tust, dann wirst du das tun, wenn du bereit bist. Ich glaube, mit meinem Gebet habe ich Bereitschaft gezeigt. Und ich möchte die Situation noch zu Ende erzählen, weil die wunderschön war. Ich saß den beiden gegenüber und dachte, okay, super, jetzt bin ich die, über die sie nachher herziehen. Dann dachte ich, ja egal, jetzt bin ich schon da. Ich will aber nicht, dass alle zuhören, jetzt setze ich mich wenigstens zu denen rüber in den Vierer. Dann habe ich den Platz gewechselt und bin zu ihnen. Und dann habe ich gefragt, hey, wer seid ihr? Und ich war ehrlich und habe gefragt, hey, was ist passiert? So, warum seid ihr da, wo ihr seid? Und ich glaube, dass sie schon lange nicht mehr so eine Offenheit, also so ein Interesse von jemand gefühlt haben. Die waren so gerührt, dass ich nachfrage. Und irgendwann hatte ich das Gefühl so, ich muss fragen, ob sie Gott kennen. Und dann, es war keine leichte Frage für mich, irgendwie die auszusprechen, aber ich habe es getan. Und dann war die Antwort, ja, ich glaube schon. Und dann war ich noch mal mutiger und habe gesagt, hey, darf ich für euch beten? Und dann war so die eine ja und der andere okay. Und dann habe ich gefragt, darf ich meine Hände auf euch legen? Okay. Und dann habe ich so meine Hand so zwischen die beiden Knie so, dass ich sie irgendwie beide berühre, weil ich irgendwie dachte, was muss man so machen? Ich habe noch die Augen zugemacht. Heute mache ich die Augen nicht mehr zu beim Beten für andere. Und dann, als ich so anfing zu beten, dann kam irgendwann zack, 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 zack. Und dann war ich so, okay, krass, was passiert hier? Und als ich die Augen aufgemacht habe, musste ich eigentlich aussteigen. Die stehen nur da und sagen, oh mein Gott, also total zu Tränen gerührt. Dürfen wir dich umarmen? Und sie haben mich noch umarmt, die sind ausgestiegen. Und von außen haben sie noch an die Fensterscheibe geklopft und haben nochmal gewunken. Und es war so eine wundervolle Begegnung, Leute. Und ich hab da nichts getan. Ich war bereit. Menschen, auch im Café Mint erlebe ich es, dass wir oft abgestoßen sind von dem anderen. Dass wir sehr schnell urteilen, wer der andere ist, was er falsch macht, warum sein Leben so ist, wie es ist, wie es aussieht. Und dass er es doch ganz anders machen könnte. Und das führt uns dazu, dass wir uns ganz oft vom Leid leiten lassen. Dass wir sehr schnell eine Meinung zu was haben und auch versuchen, dem zu helfen. Also entweder seid ihr der Typ Mensch, der hilft, oder vielleicht seid ihr der Typ Mensch, der dann eher Abstand hält und sagt, nee, ist nichts für mich. Ich kenne beides und manchmal bin ich auch so. Und bevor ich im Café Mint gearbeitet habe, war ich auch eher der Typ, das sind die lasse ich da. So. Und dann bin ich ins Café Mint gekommen und durfte da anfangen, Menschen zu sehen, in ihrer Andersartigkeit sie lieben zu lernen und zu erkennen, wie wunderschön diese Menschen sind, wie wunderschön Gott diese Menschen gemacht hat und wie viel Liebe vor allem Gott für diese Menschen hat. Gott hat die genauso lieb wie dich. Und das muss was mit uns machen, oder? Das muss doch was mit uns machen, wenn Gott diese Menschen genauso lieb hat wie mich. Den Obdachlosen in einer Ecke. Den türkischen Bulgaren, der irgendwelche Böller auf der anderen Straßenseite schmeißt und den ich total unangenehm finde, weil ich gerade irgendwie mich ein bisschen fürchte vor dem, was er da tut. dem Mädchen, das die ganze Zeit nur von Jungs redet und einfach nur völlig drüber ist und sich jedem Kerl irgendwie so also anbietet und die ist genauso geliebt wie du. Wenn wir der Liebe Gottes folgen, muss das nicht leicht sein, Leute. Es muss nicht leicht sein. Weil wisst ihr, was passiert? In all diesen Dingen, wir begegnen Gott. Wir begegnen Gott, wir begegnen Jesus Christus in diesen Menschen. Und darf uns das nichts kosten? Wir sehnen uns alle nach Gott. Wir wollen alle bei Gott sein. Wir wollen alle diese Jesus-Begegnungen haben. Uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen ans Herz Gottes. Aber es darf uns nichts kosten. Es darf uns keine Überwindung kosten. Es darf uns keine Zeit kosten. Warum denn nicht? Es kostet mich auch Zeit. Und es kostet mich auch Kraft. Und es gibt eine Zeit für alles. Es gibt eine Zeit, da laufe ich am Obdachlosen vorbei und dann gibt es eine Zeit, wo ich denke, ah nee. Ich war im Urlaub in Hamburg und saß eine Frau am Wegrand und ich habe sie angeguckt und irgendwie hat es mich berührt und irgendwie dachte ich, nee, jetzt ist nicht die Zeit. Ich bin hier gerade mit meiner Freundin unterwegs und wir haben Urlaub. Und dann bin ich weitergelaufen und dann fragt Mia so, hey Sandra, du hast die Frau gesehen, gell? Und ich so, ja, gell, du willst zurück. Und ich so, hä, warum, woher weißt du das jetzt? Ich so, ich sehe dir das an, ich spüre das. Ich so, ja, ist es okay? Und sie sagt so, ja klar, komm jetzt, lass uns zurückgehen. Dann haben wir uns hingesetzt, ich glaube, diese Frau hieß Petra. Und dann sind wir zurück zu Petra und haben uns runtergesetzt zu ihr und haben mit ihr gesprochen. Und das Ende vom Lied war, wir saßen danach, ich glaube nach 2 Stunden immer noch, und wir haben dann beschlossen, wir kaufen ihr ein Busticket, also gemeinsam, nachdem wir miteinander gebetet haben, nachdem wir miteinander wirklich, also wir haben geheult, wir haben zusammen geweint, ja, haben wir gesagt, okay, wir kaufen ihr ein Busticket zu ihrer Tochter, weil sie sitzt da auf dieser Straße, weil sie nicht nach Hause möchte, weil ihr Mann gewalttätig ist. Und sie hat so Angst, diese Wohnung zu betreten, sie will da nie wieder rein, egal was da drin ist und was sie da eigentlich braucht. Sie ist lieber auf der Straße, als dass sie zu diesem Mann geht. Und dann fängt so Herz und Verstand an und zu sagen, ja, ist das jetzt sinnvoll? Gibt es da irgendwelche Wege, dass sie in diese Wohnung kann, ohne dass dieser Mann ihr was tun kann? Und nee, eigentlich, sie sagt, ich möchte zu meiner Tochter nach Stuttgart. Aber ich habe das Geld nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob die mich haben möchte. Aber sie wird es versuchen. Sie wird es gerne versuchen. Ja, dann haben wir ihr ein Busticket gekauft, haben sie die nötigsten Sachen gekauft und haben sie zu diesem Bus gebracht, haben sie in diesen Bus gesetzt. Ich habe ihr noch meine Bibel mitgegeben. Es war so eine Herzensbegegnung, Leute. Und das macht was. Das ist wunderbar. Das ist so schön. Das sind so Begegnungen wirklich, wo mein Herz berührt wird. Ihr kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter bestimmt alle. Wenn nicht, dann lest die mal nach. Die ist in Lukas, wo ist sie denn? Ich hab hier genau 10, 25 bis 37. Vielleicht kann ich es euch kurz wiedergeben. Ein Gesetzeslehrer fragt Jesus, was man tun muss, um das ewige Leben zu erben. Und Jesus verweist ihn auf das Doppelgebot der Liebe. Gott lieben und den Nächsten. Und dann fragt er so dumm, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus das Gleichnis von dem Mann, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen wird und schwer verletzt wird. Ein Priester und ein Levit sehen ihn und gehen aber vorbei. Und schließlich kommt dann dieser Samariter. Eigentlich ein Fremder, ein Feind, aber der Mitleid hat und den Verletzten pflegt. Er versorgt seine Wunden und sorgt für seine Pflege und er bringt ihn in eine Herberge. Und Jesus sagt, geh hin und handle genauso. Ich glaube, dass es verschiedene, also dieser Weg von Jerusalem nach Jericho, der war ein ziemlich, also den gibt es tatsächlich und das ist kein so ein bequemer Weg und der ist gefährlich. Und ich glaube, dass dieser Samariter, der auf diesem Weg unterwegs war, der ist ein Risiko eingegangen, diesen Menschen mitzunehmen. Erstens war er nochmal eine Last. Zweitens war er vielleicht nicht mehr so schnell. Vielleicht weiß ich nicht, ob er wusste, wo die nächste Herberge ist, aber er hat sich auf jeden Fall eingelassen. Während die anderen beiden, vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht weil sie Angst hatten, verunreinigt zu werden, vielleicht aus Selbstschutz einfach vorbeigegangen sind. Diesen Samariter, der hat sich das kosten lassen. Der hat 2 Tageslöhne ungefähr eines Arbeiters der Herberge gegeben gesagt, pflegt den bitte. Das war nicht wenig. Und ich erlebe in meinem Leben, dass es manchmal Menschen gibt, da ist die Herberge recht nah. Da ist es irgendwie, ich erlebe wie Petra, das ist so ein Moment, den ich nutze, ein Moment, so ein Gefühl, wo ich denke, ja, da ist irgendwie Liebe und ich möchte da reintreten und ich möchte da gerade irgendwie hinhören und ich möchte was tun. Und dann gibt es aber so Momente, wo diese Herberge, also und Petra konnte ich direkt, wir haben die in den Bus gesetzt und das war einfach so ein göttlicher Moment, weil ich bin da einfach, ich darf darauf vertrauen, oder ich durfte darauf vertrauen, dass Gott das jetzt einfach in die Hand nimmt und dass ich irgendwie helfen durfte. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung mehr von Petra und wie es weitergegangen ist. Und es ist okay. Und dann gibt es aber manchmal so Wege, wo die Herberge nicht so weit ist. Viel weiter ist. Vielleicht gibt es gar keinen Wirt, der diese Person, die ich da jetzt gerade bringe, aufnehmen möchte. Und diese Person kommt immer wieder und sagt, Sandra, ich brauche Hilfe. Ich brauche wieder Hilfe. Aneko, ich habe das Gefühl, die kommt jeden Tag zu mir und sagt, Sandra, ich brauche Geld. Und ich schließe mich manchmal in mein Büro ein, weil ich sie nicht mehr sehen kann. Weil sie sofort in mir das Gefühl triggert, ich muss helfen. Meine Kollegin hat auch schon einen Auftrag gegeben, zu sagen, ich bin nicht da. Ist das liebevoll? Nee. Und wisst ihr, warum? In den Momenten schaffe ich es nicht, aus der Liebe zu leben, sondern ich sehe das Leid. Und ich kann diesem Leid gegenüber, ich kann es nicht ertragen. Manchmal kann ich es nicht ertragen. Und das sind manchmal so Momente, wo ich merke, da bin ich nicht bei Gott. Ich habe schon lange nicht mehr richtig Zeit mit Gott verbracht und in dieser Liebe. Und dann merke ich, dass ich so handle. Dass Leon sagt, Sandra, warum schreist du mich an? In Momenten, wo ich eigentlich in ihm nur sagen möchte, ich gebe dir nichts, ich gebe dir kein Geld. Ich bin da, ich höre dir zu, aber ich gebe dir nichts. Und ich ihn eigentlich lieben möchte und ich ihn aber anschreie. Manchmal sind diese Wege lang und die sind hart. Diese Beziehungen sind hart. Und ich habe einige Fehler gemacht. Und ich mache wahrscheinlich auch noch weiterhin einige Fehler. Und ich möchte euch trotzdem sagen, diese Beziehungen sind so segensreich. Von Leon habe ich irgendwann einen Brief aus dem Gefängnis bekommen, der meinte, Sandra, ich habe mit meinen Brüdern die Bibel gelesen. Und in diesem Buch hier, mein Gebetstagebuch, da stand jedes Mal, also ich bete immer wieder für Menschen und er war einer dieser Menschen, oder ist einer dieser Menschen. Und ich habe immer Bruder reingeschrieben. Einfach nur das Wort Bruder. Und irgendwann in einem Brief nennt er sich selber Bruder. Ja, er ist zum Glauben gekommen. Und er ist auch heute noch die Art und Weise, wie er glaubt, er schickt mir jetzt Bibelverse, warum ich ein schlechter Christ bin, wenn ich ihm kein Geld gebe. Das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Aber auch er ist auf einem Weg. Er ist vielleicht mit mir auf diesem Weg zu einer Herberge, wo er einfach mal sein darf. Aber diese Herbergen, wo Menschen sein dürfen, die schwierig sind, da gibt es gar nicht so viel. Die sollten unsere Gemeinden sein. Aber sind wir bereit, diese Menschen aufzunehmen? Es ist anstrengend, Leute. Es ist richtig anstrengend. Aber es führt uns zu Gottes Herz. Möchtest du dieser Wirt sein? Der sich kümmert. John C. Maxwell, keine Ahnung, wer das ist. Ich habe das von meinem Pastor, der hat ihn zitiert und ich möchte ihn auch zitieren, weil ich diesen Satz so toll fand. Ich habe den hier reingeschrieben. Life is not always about you. Get over yourself. Oder life is, nicht always, life is not about you. Get over yourself. Ja, manchmal geht es nicht um uns. Geht es überhaupt um uns? Weiß nicht. Geht es um uns, Leute, oder geht es um Jesus und um seine Liebe? Ich glaube, dass wir heutzutage ganz oft bei dem Wort Selbstfürsorge stehen bleiben. Wir wollen selbst für uns sorgen und Selbstfürsorge ist wichtig. Und das ist manchmal was, wo ich ein bisschen auch noch, also wo ich einiges zu lernen habe. Selbstfürsorge. Na, Luisa? Sie lacht. Ja, genau. Selbstfürsorge ist was, wo ich wachsen muss. Und ich finde es klasse, wenn du da irgendwo bist. Aber wir heutzutage, wir bleiben manchmal bei dieser Selbstfürsorge stehen und wir gehen nicht weiter. Selbstfürsorge sollte uns nicht von der Liebe abhalten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Selbstfürsorge ist wichtig. Ja, sonst kannst du andere nicht lieben. Der Moment, an dem Björn mich gesagt hat, Sandra, warum schreist du mich an? Das war ein Moment, wo ich nicht bei mir war und wo ich nicht voll in mir geruht habe. Liebe beginnt nicht mit Pflicht, Leute. Nicht mit Pflicht, sondern mit einem berührten Herzen. Und das ist für mich, für meine Arbeit ganz schön schwierig. Im Café Mint, da ist es meine Pflicht. Da bin ich dafür da, Menschen zu lieben. Das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Aber wie komme ich aus dieser Pflicht raus? Und das ist, indem ich immer wieder frage, Jesus, was ist das, was du an diesen Kindern liebst? Was ist das, was du an diesen Menschen liebst? Und Leute, diese Pflicht oder so. Wir sind nicht dazu da, um Leid zu mindern. Ich bin der festen Überzeugung, wir sind nicht dazu da, diese Welt besser zu machen. Und manchmal denken wir das. Und das legt uns eine Riesenlast auf. Das erlegt uns eine Riesenlast auf. Das gibt uns Rucksäcke mit Steinen, wenn wir denken, wir müssen die Last lindern des anderen. Und immer wieder merke ich, also, und diese Menschen, die wollen von dir ihre Last gelindert bekommen. Und das ist die Herausforderung, zu sagen, ich sehe, dass du leidest, aber ich möchte dir nicht mein Geld geben, ich möchte dir Jesus geben. Ich weiß, dass du was viel mehr brauchst. Ich weiß, dass du Liebe brauchst. Ich weiß, dass du einen Retter brauchst. Ich weiß, dass du einen Herr brauchst, weil ich brauche den auch. Und das ist Lieben. Es geht nicht darum, dass wir, wie wir diese Liste, die wir da sehen, an den Dingen, was wir tun sollen, vielleicht, wenn wir die nochmal kriegen. Das ist die erste oder zweite Folie. Da steht wirklich zu trinken geben, zu essen geben, jemand kleiden, das heißt jemand kleiden, es ist Würde geben. Jemand trinken und essen geben, ich weiß nicht, das sind Grundbedürfnisse, ja, das ist, ich sehe dich als Mensch. Diese Menschen werden oft als, wenn die an der Straßenecke sitzen, so Obdachlose, die werden als Tiere bezeichnet. Meine Jugendlichen kommen und sagen, ja, ich bin Bulgare, ich darf das. Sag ich, warum darfst du das? Warum bist du Bulgare? Für mich bist du Mensch. Für mich bist du ein Kind Gottes. Und ich möchte nicht, dass du so über dich redest. Wenn andere über dich so reden, dann lass sie reden. Aber das bist nicht du. Du bist nicht Bulgare, du bist ein Mensch. Du bist Kind Gottes. Und diese Liste, die wir hier sehen, jemanden zu besuchen, jemanden zu pflegen, oder ja, pflegen ist nicht mehr drin, besuchen, essen, trinken geben, kleiden, das sind alles Dinge, die wir ohne Geld machen können. Ich hätte euch noch so viel erzählen. Und ich habe noch so viele Geschichten. Es ist die Liebe. Es geht nicht um die Welt zu retten. Es geht um die Liebe. Und wenn wir in der Liebe stehen, dann ist es leicht zu lieben. Leichter zu lieben. Aber was ich euch sagen kann, es lohnt sich. Und ich möchte noch ein ganz, ganz, ganz kleines Ding. Ich habe einen Menschen kennengelernt, der auf der Straße lebte. Er saß an einer Straßenecke, um die Ecke. Und dieser Mensch ist Ludwig. Ludwig, ich bin an ihm vorbei und ich wurde berührt. Ich konnte nicht weitergehen. Das war wieder ein so ein Moment. Und Ludwig hat irgendwie sofort in mir erkannt, hat Jesus in mir erkannt. Das war irgendwie keine Ahnung. Und es hat mich so berührt. Und dann meinte ich, hey, du kennst Jesus? Dann meinte er, ja. Er sitzt neben mir. Ludwig war schon etwas älter. Ich habe ihn nie woanders gesehen als in dieser Straßenecke. Und ich habe ihn auch nie wegbekommen. Er konnte nicht aufstehen, weil jedes Mal, wenn er aufgestanden wäre, hätte er sich irgendwie eingepinkelt. Und das wollte er nicht. Es war ihm unangenehm. Er hat mich Prinzessin genannt. Und er hatte so viel Liebe für die Menschen. Es war eines der größten Glaubens, oder es ist eines der größten Glaubensvorbilder, die ich habe. Oder hatte. Inzwischen ist er nicht mehr da. Eines Tages war er nicht mehr da. Ich merke schon, wie mir die Tränen ins Gesicht steigen. Also, dieser Mensch hat so geliebt. Der hatte Jesus in seinem Herzen, obwohl er auf dieser Straße war. Ich musste den nicht wegholen. Und er sagt, Sandra, ich habe alles in meinem Leben erreicht. Ich habe geliebt. Und Jesus ist bei mir. Lieben geht nicht darum, Menschen auf der Straße zu holen, sondern ihnen mit Würde zu begegnen. Lass uns zu Jesus kommen, denn da ist die Liebe, die wir brauchen. Ihr habt alles, was ihr braucht. Kommt her.